Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Suhrkamp-Kultur. Siegfried Unselt hat den von Peter Suhrkamp gegründeten Verlag ab Ende der 50er Jahre weitergeführt und ihn zu dem intellektuellen Aushängeschild der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Siegfried Unselt schrieb pausenlos Briefe, zum Teil seitenlange, an Uwe Jonsson, Max Frisch, Martin Walser oder Peter Handke. Meist an seinem Schreibtisch in seinem Wohnhaus im Frankfurter Holzhausenviertel, dessen Interieur die puristische Eleganz der Nachkriegsmoderne ausstrahlte. Bald nach Unselts Tod 2002 kappte der Suhrkamp Verlag die Frankfurter Tradition und zog nach Berlin. Am 28. September jährt sich der Geburtstag des charismatischen Verlegers zum 100. Mal. Aus diesem Anlass hat das Literaturarchiv Marbach, wo Unselts Nachlass aufbewahrt wird, ein Porträt in Briefen zusammengestellt. Ich habe darüber mit Jan Bürger, dem Leiter des Unselt-Archivs, gesprochen. Guten Tag, Herr Bürger.
Ja, guten Tag.
Herr Bürger, Briefe waren zu jener Zeit, als Siegfried Unselt aktiv war, noch ein übliches Kommunikationsmedium im Gegensatz zu heute. Aber bei Unselt waren die Briefe mehr, nämlich eine wichtige Arbeits- und Lebensform. So heißt es bei Ihnen in der Ausstellungsankündigung. Warum war die briefliche Kommunikation denn so wichtig für den Verleger?
Das Ziel eines Verlegers ist natürlich immer das gedruckte Buch. Und wenn man so etwas vorbereiten will, sind Briefe etwas, was vielleicht in der Form, in diesem schriftlichen Gespräch, einem Buch schon irgendwie verwandt ist. Und zumindest war das für Unselt so und auch für Peter Suhrkamp.
Schrieb Siegfried Unselt denn ausschließlich per Hand oder auch auf der Schreibmaschine? Oder kam das vielleicht sogar auf den Adressaten an?
Es kam auf die Situation an und er hat alle Möglichkeiten genutzt. Er hätte sicher später auch E-Mails genutzt, wenn er nicht 2002 gestorben wäre. Also sehr wichtige Briefe, sehr persönliche Briefe, Briefe, die vielleicht auch dazu dienen sollen, Autorinnen für den Verlag zu gewinnen, schrieb er tatsächlich dann meist noch selbst
mit der Hand. Zum Beispiel, haben Sie ein Beispiel dafür?
Ja, zum Beispiel versuchte er einmal Ilse Eichinger zu gewinnen für den Verlag, die dem Verlag schon nahe ist, weil sie ja die Frau von Günter Eich war und Günter Eich ist einer der ganz frühen Suhrkamp-Autoren. Aber er hat alle Medien genutzt, also die meisten Briefe sind natürlich mit dem Sekretariat entstanden, sie sind diktiert. Und hat manchmal, wenn er Zeit hatte, auch die ganzen Nächte durchgetippt. Also es gibt zum Beispiel einen Brief an Martin Walser, den wir jetzt veröffentlichen, das ist auch extrem, aber der hat 12 getippte Seiten und offenbar hat er die selbst getippt. So ähnliche Briefe gibt es auch an Enzensberger. Oft werden durch irgendeinen Streit evoziert, aber manchmal auch einfach nur durch den Fluss der Ideen oder auch die Freude. Also dieser Walser-Brief ist eigentlich mehr so ein Brief, wo er verschiedene Projekte entwirft, die Walser mal schreiben könnte.
50.000 Briefe von und an Siegfried Unselt sind überliefert und in Marbach ja überwiegend aufbewahrt. Sie haben 60 davon ausgewählt. Welche denn etwa und warum? Sie haben jetzt gerade schon ein paar erwähnt, aber was sind denn das genau für Briefe?
Ja, wenn man eben so eine Masse hat, dann muss man irgendwie entschieden zugreifen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns natürlich überlegt, was waren tatsächlich Wendepunkte in dieser Biografie, in dieser professionellen Biografie und was waren Freundschaften, kollegiale Freundschaften, die ihm wirklich sehr viel bedeutet haben. Und so kommen wir dann im Grunde zu Leuten natürlich wie Hermann Hesse, der so wichtig war für ihn, oder zu Elisabeth Hauptmann. Das ist die Mitarbeiterin, geliebte, Vertraute von Bertolt Brecht. Und dieses sich einlernen in das Brechtsche Werk und für das Brechtsche Werk arbeiten. In den 50er Jahren schreibt er dann Elisabeth Hauptmann mal, wir zusammen haben eigentlich einen Beruf und der Beruf heißt Bertolt Brecht. Das ist kurz nach dem Tod von Brecht. Das ist ihm zum Beispiel ganz wichtig. Oder in späteren Jahren wird ihm dann ja im Grunde die deutsch-jüdische Tradition sehr wichtig. Natürlich bringen wir dann einen Brief an Gershom Scholem oder an Nelly Sachs oder an Paul Celan.
In Ihnen, den Briefen, spiegeln sich nicht nur Unselts Karriere, seine Ideen, sein kaufmännisches Geschick und seine verlegerischen Ziele, sondern auch die Literatur- und Kulturgeschichte der Bundesrepublik, heißt es bei Ihnen. Wie kann man das sehen? Woran sieht man das, Herr Bürger?
Hier ist es eben tatsächlich so, man kann sehen, welche Themen wichtig werden. Es beginnt eben tatsächlich mit der Demokratieerziehung. Das wird dann selbstständiger, das dann tatsächlich das Theater sich entwickelt und man einen Theaterverlag aufbaut, dann haben wir so etwas wie das professioneller werden, auch das schöner werden. Es gibt die Designrevolution und zusammen mit Willi Fleckhaus, das war sein Hauptdesigner, hat Unseld dann ganze Buchreihen entworfen, die tatsächlich auch unseren
dieses
Alltag verändert.
Dieses Markenzeichen des Suhrkamp Verlags hat er entworfen, ne?
Fleckhaus. Ja, im Grunde vor allen Dingen diese Farbigkeit und dieses moderne Design, was im weitesten Sinne schon an das Bauhaus und Max Bild erinnert, aber was sich unheimlich gut durchgesetzt hat und was man auch heute noch tatsächlich ja, im aktuellen Design merkt. Dann kommt zum Beispiel die Regierungszeit von Helmut Schmidt. Die wird dann Unseld ganz wichtig, weil er auch fast ein freundschaftliches Verhältnis zu Loki Schmidt hat. Und dann wird der Kanzlerbungalow mit Büchern ausgestattet. Und da stehen plötzlich natürlich Suhrkamp-Bücher bis hin zum 11. September, kurz vor seinem Tod, wo er dann eine Korrespondenz mit Amos Oz hat. Und Amos Oz einen kleinen Artikel für die Süddeutsche Zeitung schreibt, der traurigerweise so klingt, als wäre er jetzt angesichts der aktuellen Konflikte geschrieben. Für einige Jahrzehnte war, denke ich, der Suhrkamp Verlag schon so etwas wie ja so eine Institution, die intellektuellen Studierenden, Literaten Orientierung gegeben hat und die ja auch so etwas war wie ein großer Salon.
Die Institution, die war ja lange, viele Jahrzehnte war die in Frankfurt beheimatet. Sie haben die Briefe im Archiv in Marbach, so wie viele andere Dokumente und Gegenstände, etwa auch den Schreibtisch, der in der berühmten Villa in Frankfurt stand. Die steht ja nun zum Verkauf und eigentlich sollte die Ausstellung aus Marbach im Herbst zum 100. Geburtstag dort gezeigt werden. Wie sehr bedauern Sie denn, dass dieser für den Literaturbetrieb der Bundesrepublik Deutschland so wichtige Ort jetzt ja verkauft wird, verschwindet oder umgewidmet wird.
Ja, also die Ausstellung war als zweite Station von Anfang an im Holzhausen-Schlösschen geplant. Das ist eben in der Nähe von der Villa in der Klettenbergstraße. In der Tat hatten wir die Idee, dass wir am Wochenende eine Führung anbieten, eben in das Wohnhaus und das Wohnhaus von Siegfried Unseld. Das wird jetzt nicht mehr gehen.
Dort, wo auch die berühmten Kritikerempfänge stattfanden.
Ja, ne? Man kann natürlich sagen, das ist irgendwie immer pathetisch, wenn man so Dichterhäusern oder literarischen Häusern anhängt. Andererseits, wenn wir darüber nachdenken, was wir heute zum Glück für eine Lieb in den Frauenplan in Weimar oder in den Hölderlin-Turm in Tübingen, was man da hineinsteckt. 40 Jahre lang war diese Klettenbergstraße für die ambitionierten Literaten und ambitionierten Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler schon ein wichtiger Ort.
Jan Bürger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Die Ausstellung, die Jan Bürger unter anderem kuratiert hat, ein Porträt in Briefen, ist bis 8. September im Literaturarchiv Marbach zu sehen.